SWR Kultur Hörbuch.
Der eiserne Marquis von Thomas Willmann. Es liest Udo Rau. Folge 6.
12. Nun also die Uhr zurückgedreht zu jenem Tage, da ich meinem Meister sekundieren sollte bei seinem Buckelbesuch des Grafen von B. Es fand nämlich am Morgen Weiz und meiner selbst in einer Sänfte als zwei Komödianten auf dem Wege zu ihrer Bühne. Es hatte uns Weiz sorgfältig kostümiert, seiner selbst im weinroten, samtenen Justaucorps und mit seidener Weste, welche ich beide noch nie an ihm gesehen und welche sein Weib fein säuberlich ausgebürstet. Auch mich in samtenem Rock, jedoch einem, der so nachlässig saß wie die Perücke, die er mir aufs Haupt gepflanzt. Und wir beide in neuen, weißesten Strümpfen. Der Effekt war wohl kalkuliert. Das Kostüm sollte dem Grafen zeigen, dass wir uns für ihn in unser feinstes Gewand geworfen hatten und Weiz für einen Bürger durchaus ein Mann war von beträchtlichem Wohlstand und Rang, aber dass dennoch nichts davon genügte, um an die gräfliche Pracht heranzureichen. Galt es doch, die Rage eines Mannes in Wohlwollen zu wandeln, welcher seinen Stand und seinen Prunk allein verdankte dem Zufall seiner Geburt, ohne dass sich dazu ein innerer Adel gesellte. So ein Mann musste die Überlegenheit, die ihm geschenkt ward, umso stärker ausspielen, je mehr er insgeheim empfand, wie leer und wenig gerecht sie war. Wollte man sein Gemüt kitzeln, so machte man sich möglichst groß, um sich dann vorauseilend und aus freien Stücken vor ihm zu erniedrigen. Während die Träger der aus nämlichem Grunde gemieteten Sänfte uns durch die Straßen schaukelten, gab mir Meister Weiz nicht zum ersten Male die entschuldigende Warnung: »Ich werde dich vor dem Grafen ein wenig zurechtstutzen müssen. Nehm mir's weder krumm noch gar persönlich.« So glaubte ich mich, Narr, der ich war, vorbereitet auf das, was an jenem Tage meiner harrte. »Der Herr Graf wird uns warten lassen«, hatte mir Weiz prophezeit, und dennoch darauf insistiert, weit verfrüht aufzubrechen, so dass wir lange vor 11 am Stadtpalais eintreffen würden. Es sollte die Überpünktlichkeit demonstrieren, wie überaus wichtig uns vorgeblich diese Vorladung war und die Freude des Grafen noch steigern daran, nach seinem Gutdünken hinauszuzögern, wann tatsächlich man uns vorließ zu ihm. Es wies sich, dass Meister Weiz den Grafen von B. nur zu gut eingeschätzt hatte. Kaum verhallt war der Turmschlag des 10:30, als wir am Stadtpalais anlangten. Wenn dessen Fassade noch eine gewisse Zurückhaltung aufwies, so allein, weil die Mittel des Grafen dann doch nicht hinreichten, sich einen eigenen Bau zu leisten, sondern er seine Behausung einem Vorgänger mit noblerem Geschmack abgekauft hatte. Doch was sich hier außen, allen Versuchen zum Trotz, es mit Farbe und Gold zu überladen, an klarer Linie, vornehmen Proportionen und schlanker Verzierung fand, das machte das Innere 100-mal wett. 2 Lakaien hatten wir zu passieren, bis wir den ersten Schritt ins Haus tun durften. Einer empfing uns barsch beim Entsteigen der Sänfte und wehrte den Weg in den Durchgang zum Innenhof, bis wir ihm hinreichend vermeldet hatten, wer wir seien und was der Grund unseres bestellten Kommens. Der andere bewachte den Einlass zur Stiege und forderte erneut die Litanei unserer Berechtigung. Doch endlich eingetreten und die ersten Stufen überwunden, welche ins wahre Parterre führten, empfing uns sogleich allüberall Täfelung, Bespannung, Bemalung der Wände, empfingen uns Böden, Treppen, Geländer aus Marmor. War nirgends Refugium, wo der Blick nicht auf Statuen, Vasen, Gemälde in wuchtigen Rahmen traf, und all dies aufdringlich kostbar, doch bar jeden Geschmacks. Es war das reichste, feudalste Interieur, in welchem ich mich je befunden. Zu viel, um es mit meinen Sinnen wahrhaft zu erfassen, zumal Weiz mir keine Zeit ließ zum Lungern und Gaffen, sondern mit zielstrebig gemessenem Schritt voranstieg. Auf jedem Absatz warteten weitere Lakaien. bis wir endlich einen Livrierten erreichten, der uns anwies, ihm zu folgen und uns ins erste Antechambre führte, um dort zu verharren, während er unsere Ankunft an höherer Stelle im Zeremoniell vermeldete. »Nein, bleib stehen«, befahl mir Weitz, als ich mich auf einen der samtbezogenen Fauteuils entlang der Wand niederlassen wollte. Er wusste, dass man uns noch eine gute Weile würde warten lassen, doch wann immer der Graf nach uns zu schicken beliebte, sollte es keinesfalls wirken, als hätten wir es uns bequem gemacht, wieder das vordringlichste Gebot, auf seinen Ruf hin sogleich parat zu sein. Während Weitz in der Nähe der Türe Posten bezog, lauschend auf die Rückkehr eines Dieners, um rechtzeitig die Maske der Unterwürfigkeit auf die Miene zu ziehen, nutzte ich die langen Minuten, mich in dem Raum umzusehen. Mir war bewusst, dass ich hier lediglich ein Antechambre für den niedrigsten Besuch zu Gesicht bekam. Dennoch ging mir auch dessen Üppigkeit, zumal im behäbigen Dämmer nach der Taghelle draußen, nur allmählich in die überwältigten Augen. Zwei Dinge offenbarten sich schließlich meinen Sinnen. Gleich wohin ich blickte, fand ich dort selbst das Familienwappen des Grafen von B., aufgemalt, eingewoben, geprägt oder geschnitzt, sei es im Muster der Bespannung von Wänden und Sesseln, dem Geranke der Bilderrahmen und Gobelins, den Intarsien der Tischlein und Kommoden, auf den Schubladenknäufen oder der Glasur des Porzellans. Die zweite Erkenntnis aber war, dass gleich ob Malerei, Stickerei oder Skulptur, allesamt sie lediglich einen Gegenstand kannten. Hier lag die Göttin Diana zur Rast ins Laub gebettet. Dort lauerte ein einsamer Weidmann dem Hirschen. Da weidete die stolze Hubertusgesellschaft einen erlegten Bären aus. Ob Idylle am Bach oder Blut überströmt, ob von sichtlicher Meisterhand oder aus der Werkstatt von Stümpern, ich befand mich fraglos im Reich eines Mannes, der nur zweierlei im Leben kannte, das Repräsentieren und die Jagd. Weitz bemerkte, wie mein anfängliches Staunen ob all des Reichtums überging in eine Befremdung, ein Abgestoßensein, und gab mir, verstohlen, als dürfe man sich hier nie unbeobachtet wähnen, durch Heben der Mundwinkel und einer Augenbraue zu verstehen, wie degoutant auch er all dies fand. Wir spürten wohl beide den Drang, uns die Zeit mit etwas Konversation zu vertreiben, doch dies Zimmer machte uns stumm, wie es sich zu einer Kommentierung aufdrängte, aber dabei die alberne, unheimliche Ahndung gab, diese Wände würden uns belauschen und es dem Grafen zutragen, wenn wir schlecht redeten von ihnen. So mühten wir scharrend und räuspernd uns ab, die Minuten zum rascheren Kriechen anzutreiben, horchten stundenlang auf das Schlagen der nächsten 15 Minuten, befragten zu oft des Meisters Taschenuhr, ob nun nicht der Punkt gekommen sei, wo auch dem Grafen das Spiel des Wartens zu leidig ward. Es ging schon auf 23:30, bis wir endlich nahende Schritte vernahmen hinter jener Tür, welche unserem Einlass gegenüber lag. Wir strafften unsere Haltung, zupften und beutelten noch einmal unser Gewand zurecht und setzten Mienen auf, so erwartungsvoll wie der eigenen Unwürdigkeit wohlbewusst, dass »Seine Erlaucht, der Herr Graf lässt bitten, in Empfang zu nehmen«, mit welchem der Diener schließlich die Türflügel auftat zu einem prächtigen Speisesaal. Wir waren geblendet, als wir aus dem goldroten Dämmer des Antechambres hineinstolperten in den marmorgetäfelten Raum, dessen große Fensteralkoven uns das Mittagslicht vom letzten Morgendunst weiß leuchtend gebleicht ins Gesicht fluten ließen. Wir machten unseren Bückling fast blind, während der Lakai sich hinter uns zurückzog, die Tür bis auf einen Spalt schließend. Doch als unsere Augen sich an die Helle gewöhnt hatten, fanden wir unsere Ehrerbietung ohnehin unbeachtet. Es widmete der Graf von B. seine Aufmerksamkeit allein dem gebratenen Schenkel eines Kapauns, an welchem er nagte und schmatzte. Und erst als dieser am Gelenk auseinandergewunden war, die letzten Lappen der goldgerösteten Haut zwischen die Lippen gestopft, die letzten Fleischfetzen von Knochen und Sehnen gesogen, schaute der Graf auf und tat, als bemerke er überrascht unsere Anwesenheit. Den Worten, die er sich noch kauend und schluckend herabließ, an uns zu richten war, anzuhören, dass wir zu wenig Interesse verdienten, als dass wir ihn wahrhaft zu stören vermochten. Er wünscht, es halte diese Frage über etliche Fuß Entfernung zu uns. Der Graf saß, die Fenster im Rücken, in der Mitte entlang einer Tafel, welche gewiss eine Gesellschaft von 2 Dutzend Gästen beherbergt hätte. Es war nur klein aufgetragen, ein Schmaus zwischen Frühstück und Déjeuner, und ein anderer hätte vermutlich verloren gewirkt an diesem Möbel, in diesem Saal. Doch waren es nicht allein die Proportionen und Linien des Raums, welche den Grafen zu dessen natürlichem Zentrum kürten. Dieser Mann empfand Kraft seines Willens, Kraft seiner reinen Selbstüberzeugung, es nicht anders denn Gewohnheit und Recht, stets den Mittelpunkt der Welt darzustellen, gleich wie voll oder leer von anderen Menschen diese sei. Alles an ihm schien geschwollen. Die glänzenden Wangen, der wulstige Mund, die grapschenden Finger, der ganze feiste Leib in seiner straff gestopften Pelle, in seiner sich überall spannenden Kleidung aus kostbarem Tuch. Nur die Augen lauerten trügerisch träge und tief in den Höhlen. Meister Weiz verneigte sich ein weiteres Mal und bedeutete mir mit einem Wink, es ihm gleich zu tun. »Wenn euer Erlaucht gestatten, Servasius Weiz, Hofuhrmachermeister, euer Erlaucht waren so gnädig, uns zu bestellen.« Er nestelte die Uhr des Grafen hervor, als wäre dies eine Art Berechtigungsschein. Der Graf ließ kein Erkennen oder Erinnern seine Miene trüben, fuchtelte uns jedoch näher. Sein Rock war von weidmannsgrünem Samt, besetzt mit smaragdenen und goldenen Bordüren, Stickereien und Knöpfen, auch letztere geprägt mit dem gräflichen Wappen. Doch die Weste darunter war aufgeknöpft, das Hemd offen am Halse, und der Graf trug keine Perücke auf dem schütter- und strähnig am Schädel pappenden Haar. Heute hatte er sichtlich noch keinen höheren Besuch empfangen, und wir gaben ihm keinen Anlass, sich präsentabler zu zeigen. Seelenruhig schlang er zu Ende, ließ den fast blanken Knochen zum Rest der Karkasse auf den Teller fallen und wischte sich Hände und Lippen an einer Damastserviette leidlich sauber. Dies gab mir Gelegenheit, verstohlen meinen Blick schweifen zu lassen. Dieser Saal endlich schien ein anderes Motiv zu kennen, denn allein die Jagd. Von den Wänden schauten ehrwürdig, im Gleichmaß der Lebensgröße und in Symmetrie des Abstands, gemalte Gestalten, welche mir zunächst römische Imperatoren, antike Helden, Bibelväter, große Eroberer schienen, aufgrund ihrer Positur, Gewandung, Requisiten. Beim näheren Betrachten jedoch bemerkte ich eine unhistorische Ähnlichkeit all ihrer Züge und, eingewirkt hier in einen Umhang, dort in eine Spange geschmiedet, jenes mir nun schon vertraute Wappen der von B. Da begriff ich, dass dies die Ahnen vorstellten des Grafen, zu Heroen verklärt, Vorbild zugleich und Vorwurf für den Stammhalter, der da unter der leeren Strenge ihrer Augen Hof hielt. Selbiger bedeutete nunmehr Meister Weiz, er möge die Uhr zu ihm bringen. Weiz trat an die Tafel und reichte das Chronometer dem Grafen entgegen, doch dieser ließ mit einem entrüsteten Nicken wissen, dass er nicht daran denke, etwas unmittelbar aus den Händen eines bloßen Handwerkers zu empfangen. Mit einer entschuldigenden Verbeugung legte mein Meister das Stück behutsam auf den Tisch und schob es eben in die Reichweite des Grafen. Dann tat er 2 ehrerbietige Schritte zurück und stund gesenkten Hauptes wieder neben meiner selbst. Der Graf von B. bahnte seiner Hand eine Gasse zwischen all dem kostbaren Porzellan und Besteck seines Services, die Teller bemalt mit Jagdszenen, die Suppenterrine in Gestalt eines Eberkopfes. Befand jedoch offenbar seine Finger noch zu fettig, zog sie zurück, sie nachlässig am Samt seiner Weste zu säubern. Dann griff er nach der Uhr, ließ ihren Deckel aufspringen, um sich vom Gang des Sekundenzeigers zu überzeugen, und schnappte ihn sogleich wieder zu. auf das sie in einer Rocktasche und aus seinem Sinn verschwinden konnte. »Nun«, herrschte er daraufhin Meister Weitz an, was gleichwohl ein Verlangen nach weiterer Erklärung, Rechtfertigung bedeuten mochte, wie Ungehaltenheit, was unser Eins denn hier noch zu suchen habe. Weitz entschied sich für erstere Auslegung. »Euer Erlaucht«, der Meister interpunktierte seine Rede, indem sein Leib jedes Satzzeichen zu einem Bückling machte. »Ich bin untröstlich. Untröstlich, euer Erlaucht, dass euch ein Chronometer den treuen Dienst versagte, welchen die Werkstatt von Servasius Weitz, meiner Wenigkeit, mit ihrem guten Namen zu versprechen gewohnt ist, und damit eurer Erlaucht missliche Unannehmlichkeiten bescherte. Ich weiß, euer Erlaucht, dass es dafür keine Entschuldigung geben kann. Ich vermag anders nicht, denn mich allein auf die gerühmte Gnade des Herrn Grafen zu werfen und auf die Hoffnung, euer Erlaucht mögen mir nicht die Kundschaft entziehen, so verständlich dies wäre. Ich sah es dem Grafen an, dass er nicht recht zu entscheiden vermochte zwischen Gnade und Willkür. Bis hierhin langweilte die Sache ihn eher. Der Auftritt des Uhrmachermeisters ließ es in Form und vermeintlicher Aufrichtigkeit an nichts fehlen. Doch was so brav lediglich genügte, das war dem Grafen nicht recht genug, und er sann, ob es ihm mehr Würze gäbe, wenn er sich theatralisch großmütig zeigte oder mit lustvoller Grausamkeit auf Vergeltung beharrte. Es muß Weitz einen solchen Moment vorausgeahndet haben, als er mir meine Rolle in diesem Demutstheater zudachte. Bevor noch der Graf Äußerung tun mochte, fuhr er fort: »Wenn ich euer Erlaucht um Gnade anflehe, so niemals, ohne dazu das Versprechen zu geben, es werde sich ein solcher unentschuldbarer Vorfall nicht wiederholen. Und wenn ich ein solches Versprechen euch gebe, dann, weil ich den Verursacher weiß dieses Malheurs und ihn keine Stunde mehr in meiner Werkstatt werde dulden, sondern in Schimpf und Schande verjagen, sobald er nur euer Erlaucht selbst die Schuld gestand und um Pardon bat.« Zu diesen Worten hatte Weitz mich am Schlafittchen gefasst und unsanft vor die Augen des Grafen gezerrt. Ich tat mein Bestes, einen möglichst einfältigen Eindruck zu erwecken und schuldbewusst auf meine Schuhspitzen zu starren. Es war dieser Lehrbub, der das kostbare Uhrwerk eurer Erlaucht ruinierte. Keineswegs will ich meine Schuld leugnen, als Meister ihn nicht scharf genug unter Aufsicht gehalten zu haben. Doch welcher gottesfürchtige Mensch wollte schon glauben, dass sich unter seinem Dache ein derartig unverschämter Grobfinger einnisten mochte, wie der einer ist? Zur Bekräftigung schüttelte Weitz mich am Kragen. Nur säubern und schmieren hätte er sollen, als unser einer das gute Stück zur letzten Wartung hatte, und richtet dabei ein solches Schlamassel an. Weitz seufzte das, als einte doch ihn und den Grafen der ständige Ärger, den man mit den Untergebenen hat. Mit einem Stoß gegen die Schulter machte er mich verbeugen. »Und, hast du nicht seiner Erlaucht etwas zu sagen, verstockter Kerl?« Ohne den Blick groß zu heben, meine Hände verschämt zu immer neuen Fingerknoten windend, hob ich verschüchtert und stotternd an, ebenso wie wir es einstudierten: »Ich tät dem Herrn Grafen sagen mögen, Leid tät es«, Weitz gab mir mit der flachen Hand einen knallenden Schlag auf den Hinterkopf. »Grundgütiger, spricht man so zu einem Hochgeboren. Verzeiht tausendmal, eurer Erlaucht, aber ihr seht, mit welch ungehobeltem Lumpenpack ich mich herumschlagen muss.« Das Haupt hielt ich gesenkt, doch wagte ich es kurz ins Antlitz des Grafen zu lugen, und sichtlich hatte er nun Gefallen an unserem Auftritt gefasst, ebenso wie es der Meister vorhergesehen. Weitz erkannte den Vorteil, ergriff ihn und versetzte mir zu seinem »Nun, noch einmal, doch diesmal mühe dich«, einen weiteren lautstarken Streich. Es waren diese Züchtigungen freilich darauf bemessen, einen viel größeren Eindruck bei ihrem Zeugen zu hinterlassen, denn bei meiner selbst, mehr Schall zu erzeugen denn Schmerz. Und doch findet der Leib auch im bewussten Theater eine Wahrheit solcher Schläge, was es mir leicht machte, meinen nächsten Text ohne viel Spiel mit geröteten Wangen und einem heißfeuchten Druck hinter den Augen aufzusagen. Euer Erlaucht, untertänigst bitte ich um Verzeih. Weiter kam ich nicht. Denn dann platzte das Schicksal hinein in mein Leben. Seine Vorhut näherte sich in einem seltsamen Zwergengalopp, einem klackenden Prasseln, welches an der linken Seite des Saales in der Wand zu ertönen schien. Lauter und lauter ward es, und dann erst bemerkte ich die Tapetentür zwischen zwei Statuen bewehrten Podesten, welche einen kleinen Spalt offen gestanden hatte. Ein Spalt, der sich nun, begleitet von einem Prestissimo-Scharren, langsam weitete. Nicht allein ich hatte mich davon in meiner fingierten Gnadenerflehung unterbrechen lassen. Nunmehr blickten wir allesamt nach nämlicher Stelle, wo der Radau vermeintlich die Ankunft sonst welchen Ungetüms androhte. So benötigte ich einen Moment zu begreifen, dass jenes hechelnde Knäuel, welches aus dem Türspalt hervorgeschossen kam, schon selbiger lärmende Ankömmling war. Bis mein Blick es eingeholt hatte, war das vierbeinige Wesen bereits schlitternd quer durch den halben Saal geprescht und mit einem Kläffen durch den Schlitz zwischen den Flügeln jener Tür geschlüpft, durch welche Meister Weiz und meiner selbst eingetreten waren. Kaum aber war diese Erscheinung verschwunden, erklang von der linken Wand ein, bei aller Hast, sanfterer Schritt. Und es öffnete sich die Tapetentür ganz, und daraus hervortrat sie. Ein vollkommeneres Geschöpf hatte ich nie erblickt. Ich kannte freilich der reizvollen Weiber genug und hatte manch schönes Frauenzimmer schon gesehen in Wien. Doch waren diese alle lediglich schöne Menschen. Was mir hier jedoch an unerwartetem Ort zu unerwarteten Zeit erschien, war eine Göttin. War ein Wesen von einer Makellosigkeit, wie sie auf Erden unmöglich mir dünkte, und wie sie's wahrhaftig ist, außer in jener kürzesten Lebensfrist, da ein Leib erblüht ist zu seiner Reife, doch noch gänzlich unberührt von den Verheerungen der Vergänglichkeit. Es war die Haut dieses Wesens von einem fast jenseitigen Weiß, war solch feinstes Porzellan, dass ich glaubte, eine Ahndung der bläulichen Adern darunter hervorschimmern zu sehen. Doch was dem ebenmäßigen Oval ihres Antlitzes hätte eignen können an Puppenhaftigkeit, das machte zunichte die unbeherrschte Lebendigkeit, welche aus allem anderen sprach, dem Fordernden, welches im dunklen Blitzen der Augen lag, dem spitzbübischen Hervorragen von Näschen und Kinn, dem Rot der alle Vornehmheit belächelnden Lippen, dem starken Herz, welches man unter dem zartesten aller Dekolletés meinte schlagen zu spüren. Mag sein, ich hätte all dies nicht mehr denn entzückend, hinreißend, verlockend befunden, hätte daran ich auch nur die geringste Absicht empfunden, mich zu entzücken, hinzureißen, zu verlocken. Doch da war nichts denn die reinste, selbstvergessene Natürlichkeit. Sichtlich hatte das Mädchen, die junge Dame, sie mochte mich im Alter um 2, 3 Jahre vielleicht übertreffen, nicht im geringsten gerechnet mit irgend Begegnung, Besuch, Publikum. Sie trug ein lose geschnürtes, perlgraues Tageskleid mit schlichter Rüschung und nur ein achtlos geschlungenes Samtband machte Anstalten, ihren schwarzen Schopf im Nacken, oh, welch schlankem und vornehmem Nacken zu bändigen. »Papa, habt ihr Molly?« sprudelte es aus ihr hervor, bevor sie auch nur gewahr ward der Anwesenheit Weizens und meiner Wenigkeit. Dass eine solche Schönheit allein aus und für sich selbst zu existieren vermochte, ohne Kunst und Kalkulation, dies war es, was letztlich mein Herz noch vor dem ersten Wimpernschlag völlig in Besitz nahm und mich still zerstörte. nicht ahnden könnend, was ohne Willen und Schuld sie in mir angerichtet hatte, brach ihre Rede ab. »Oh, verzeiht, ich wusste nicht...« Sie machte einen hastigen Knicks. »Es ist mir mein Hund...« »Barsch«, unterbrach sie der Graf. »Amalia, du bist entschuldigt.« Es war nicht die Störung, die ihn erboste, sondern dass seine Tochter unsere Unwürdigkeit nicht erkannte, dass sie nötig und angebracht fand, sich vor Menschen wie unser eins, kaum besseres Gesinde in seinen Augen, zu rechtfertigen und höflich zu zeigen, ja, uns überhaupt wahrzunehmen. Und im Grunde gab ich ihm recht. Unwürdig war ich. Unwürdig jedes Blickes, jedes Worts, geschweige denn eines Wohlwollenden, dieser Göttin. Und gerade daran hatte ich mich letztlich entflammt, an ihrer Unerreichbarkeit. Daran, dass alles sie in Sphären enthob, welche mir verschlossen, verboten waren. Ihr adliger Stand, ihre Schönheit und jene Makellosigkeit, die etwas versprach, das noch kein Mensch zu haschen vermochte, nämlich, dass in dieser Welt etwas zu sein und Bestand zu haben vermochte, ohne die Spuren zu tragen, selbiger Welt, des Daseins und derer Verletzungen. Dies unvergängliche Greifen, besitzen zu wollen, mag unser Menschen größte, vergeblichste Raserei sein. Höchstens haschen wir davon je eine Illusion in Gestalt einer Verkörperung im vergänglichen Augenblick und zerstören, was wir suchen, sobald wir einer solchen Verkörperung leiblich habhaft werden. Ihr werdet noch mehr denn genug Gründe haben, mich anmaßen zu befinden, und ich keinen, euch darin zu widersprechen. Doch will ich, dass ihr wisst, dass meine Anmaßung nicht, jedenfalls nicht von Beginn an, wahnsinnig war. Ihr müsst mir glauben, dass ich zumindest in jenen kostbaren, verdammten ersten Sekunden meinen Platz in der Welt annahm und nicht trachtete, all ihre Grenzen niederzureißen. Ja, die Unerreichbarkeit dieser Göttin und was sie mir versinnbildlichte, entzündete lodernd in mir ein unstillbares Begehren. Jedoch hätte ich mich in die Tatsache der Unerreichbarkeit, der Unstillbarkeit gefügt. Nicht klaglos gefügt, aber im inneren Aufruhr allein gegen das Wissen der Unausweichlichkeit. Ich wäre gewesen wie einer, der kurz ins wahrhafte Paradies geblickt und nun hadert mit seiner Vertreibung daraus, grad weil er bar ist jeder Hoffnung auf Rückkehr. Nie hätte ich geglaubt, gar gefordert, dass die Erscheinung meiner Göttin für mich anderes bliebe, denn eine Erinnerung und Sehnsucht in meinem Herzen, während ich rechtschaffend mein Leben absolvierte im irdenen Diesseits. Etwas, das mir ab und an fern und weh zerrte am Gefühl der Zufriedenheit, wenn ich mit meinem braven Weib und unseren täppischen Kindern in trauter Stube dem Tod einfacher Leute entgegenweste. Nein, es sei geschworen, ich war bereit zu dieser gänzlich gewöhnlichen Verdammnis. Und wenn ich mir dennoch einen Fluch erwählte, welcher so ungleich extravaganter ist, dann weil das Glück, das Lebensheil mir vorgaukeln mussten, sie seien womöglich erhaschbar. Dreierlei verschwor sich, mir diesen Köder zu legen. Da war eben die Höflichkeit und Beachtung, welche dieses entrückte Wesen Weiz und meiner selbst gewährte, obwohl es die Würde des Zeremoniells keineswegs forderte, wenn nicht gar verbat. Da war die Leichtfertigkeit des Grafen, den Namen meiner Göttin zu nennen. Weiß doch jeder um das alte zauberische Prinzip, dass man ein Stück Macht erlangt über alles, und sei es überirdisches, welches man beim Namen kennt und nennt. Und dennoch hätte beides mir dies Geschöpf nicht hinreichend näher gerückt, wäre da nicht noch jenes Dritte gewesen, jener Blick. Denn als sie schon mit einer Entschuldigung diesmal nur gegen den Vater, dem Hund hinterher zur anderen Tür huschen wollte, da musste sie mich passieren. Und da packte es mich, und ich schaute ihr unverschämt und geradewegs in die Augen. Offen in meinem Blick alles, was ihre Erscheinung in meinem Innersten angerichtet hatte. Und einmal mehr schwöre ich, es war in mir keine andere Absicht, denn wenigstens einmal eine Gottheit wissen zu lassen, wie es um mich in sein irdisches Schicksal gefügten stand, ohne Hoffnung und Forderung, ihren Ratschluss ein Jota zu ändern, meine Verbannung aus ihrem Paradiese zu mildern, schlicht die bloße Herausforderung, auf ihre Werke zu schauen, nur um des tröstenden Wissens willen, dass sie die Folgen ihres Wirkens und Wütens in meinem Herzen anerkenne, um des süßen Stichs willen, bewusst vernichtet worden zu sein und nicht unbemerkt im Vorübergehen. Wäre sie steinern geblieben, wie die Götzen auf den Altären, hätte sie meine Verdammnis anerkannt mit der Ungerührtheit und Selbstverständlichkeit, welche einer Grafentochter gebührte gegenüber eines solch frevelnden Lehrbubs, ich wäre zufrieden und für immer tot zurück in meine Werkstatt gezogen. Doch sie gab mir ein anderes, gab ihrer und meiner selbst das verheerende Urteil. Denn sie blickte zurück. Bei Gott, Amalia blickte lächelnd, warm und neugierig zurück. 13. Mit welch Worten vermag ich euch begreiflich zu machen, was dieser eine, kaum ein Ticken des gräflichen Chronometers währende Blick anrichtete in meiner Seele? Nun, lasst es mich folgender Art versuchen. Es genügte dieser eine Blick, mich zum Glauben zu bekehren. Und zwar auf eine innere, heidnische Weise, gleichwohl wie auf eine äußere, scheinheilig frömmelnde. Nun war ich nicht gottlos gewesen zuvor. Zu früh hatte der Vater mir das Biblische eingepflanzt, als dass es nicht gewurzelt hätte. Und zu regelmäßig besuchten die Kirche wir, dass nicht all die Gestalten, Geschichten, die Sprache und die Zeremonie eine tiefe Vertrautheit gründeten in mir. Doch verhielt sich dies kaum anders mit antiken Göttern und Helden und verband es sich nicht mit dem Gefühl höherer Wahrheit, erzeugte in mir keinen weiteren Eifer. Nun aber verstand ich schlagartig die Frommen, die in allem, was ihnen begegnete, sogleich göttliche Zeichen erschauten und um deren Auslegung rangen. Ja, ich ward einer von ihnen. Denn dieser Blick Amaliens erschien mir als Botschaft meiner Gottheit, und fürderhin galt mein Trachten und Sinnen ganz deren Deutung. Die Wirklichkeit jenes Blicks währte keinen Atemzug, dann war Amalia schon wieder hinausgeeilt aus dem Saal. Wonach ich dann keinerlei Verstellung mehr benötigte, meine Rolle wieder aufzunehmen des verwirrten, verschüchterten Stammlers. Weiz und meiner selbst müssen unser Theater zur Zufriedenheit des Grafen zu Ende gebracht haben. Ich habe keine Erinnerung an den abschließenden Akt, doch ich weiß, dass wir den Grafen von B. als Kunden behielten. Mein Gedächtnis setzt erst wieder ein auf unserem Heimweg, als in der Chaise mein Meister sich entschuldigte, dass er unser Schauspiel mit gar solcher Vehemenz auf meinem Hinterkopf ausagierte. Doch verfehlte es nicht seine Wirkung, triumphierte er. Und falls du dafür etwas zu sehr gelitten hast, erkauft dir dies hoffentlich hinreichend Trost. Er drückte mir eine großzügige Anzahl Groschen in die Hand und hieß mich, den Nachmittag freizunehmen von der Arbeit. Ich war froh um diesen Befehl, nicht weil mich die Schmach der Streiche noch schmerzte, sondern weil die Begegnung mit Amalia noch so dröhnend nachhallte in meinem Schädel, dass ich ganz unfähig war, einen geraden Gedanken zu fassen und jeder Versuch, in meinem Zustand an der Werkbank zu wirken, nur in Verheerung geendet hätte. So irrte ich den Nachmittag durch die Stadt, ohne wahrzunehmen, wo ich mich befand. Die Münzen, glaube ich, habe ich verschwendet für einen Becher Wein, von welchem ich nicht mehr denn zwei Schlucke tat, bevor ich ihn ließ, weil die Wirrnis in meinem Kopfe auch ohne ihn schon zu sehr kreiselte. Irgendwann fand ich mich dann wieder auf dem öden Glacis, wohl in der Hoffnung, seine bald abenddämmernde Leere möge meinen Geist etwas beruhigen. Doch freilich trug nämlicher den wahren Antrieb seiner Rast und Haltlosigkeit in sich selbst, und die sich vor mir erstreckende Fläche
bewirkte lediglich, dass mir dieser Quell frei und rein vor Augen trat. Es war gleichsam, als hätte Amaliens Erscheinung in mir eine Laterna Magica angesteckt, und wo und wann immer ungefüllter Platz sich dafür auftat, warf diese mir nun und nur ein Bild, das mir sogleich zur Ikone gewordene Antlitz Amaliens. Es leuchtete mir dies Gesicht an jenem Nachmittag auf der Ödnis des Glacis, im Blau des Himmels, beim Abendmahl auf dem Tischtuch entgegen. Die Lampe meiner Fantasie warf es jene Nacht und jede folgende auf die Schwärze meiner geschlossenen Lider, auf die krause Leinwand meiner Träume, und warf's am folgenden und jeden weiteren Tag des Morgens auf den Wasserspiegel meiner Waschschüssel, von früh bis spät auf meine Werkbank. Schweiften mir Blick und Gedanken nur einen Moment ins vermeintlich Leere, schaute Amalia mir zurück. Mir blieb das große Werk zu ergründen, was dieses Antlitz meinte mit seiner Erwiderung meines Blicks. Ein Anhänger reiner Vernunft hätte das geschwind entschieden. Was schon sollte da sein? Denn die Überraschtheit einer jungen Dame, welche in ihrem Heim sich von einem unangekündigten Fremden, noch dazu weit unter ihrem Stand, angegafft fand. Dass es kein erzürnter Blick war, hatte nichts weiter zu sagen, denn dass ihr ein liebes, offenes Wesen eignete, welches einen wie mich und dessen Unbotmäßigkeit vorzüglich als Kuriosum anschaute, denn als Ärgernis. Doch säße ich heut nicht vor euch, wenn die Rede der Ratio die einzige oder auch lediglich leitende in meinem verfluchten Geist gewesen. Da flüsterten, gelten und resonierten noch all diese anderen Zungen. Freilich säuselten sie mit dem süßwarmen Atem des Wahns in mein inneres Ohr. Aber ihr lebt lang genug schon, hier in diesen Mauern zu wissen, dass der Wahn so viel verführerischer sein kann, denn die Nüchternheit der Vernunft. Also hielt ich's wie ein fanatisch gottesfürchtiger oder meinetwegen ein abergläubischer, welcher so lange herumliest in dem selbstverständlichsten Phänomen, bis es ihm endlich taugt zum erhofften Beweis einer geliebten Überzeugung. Hatte die Tochter des Grafen nicht bei ihrem Blick auch nahezu unmerklich mir zugenickt? Hatte aus ihrem Lächeln nicht neben bloßer Höflichkeit auch etwas Zuneigendes gesprochen, ja etwas Herausforderndes, Verschwörerisches? Wie auch aus dem winzigen Zwinkern, welches, jetzt, da ich die Erinnerung wieder und immer genauer befragte, doch wohl in ihren Augenwinkeln war? Hatte es nicht allein allen Standesunterschied zwischen uns leise verlacht, sondern eine Frage gestellt, nämlich, wie ernst es mir wäre mit meiner Frechheit, zu was ich bereit wäre und fähig, wenn Amalia sich nicht schrecken ließe davon. Es wird euch jeder fähige Pfaffe predigen, dass zum wahren Glauben der Zweifel gehört und dessen Überwindung. Ebenso verhielt sich's bei mir. So ein Narr war ich nun nicht, sogleich eine unerschütterliche Überzeugtheit zu fassen von jener anmaßenden Auslegung. Doch wenn ich immer auch wieder zurückfiel in die ungnädigere, doch ungleich wahrscheinlichere Exegese, dass keine große Bedeutung zu finden sei in Amaliens Blick, dann spornte dies mich nur an, den Beweis noch einmal umso genauer zu führen. Das Bild im Licht meines Wunschs, meines Begehrens, so lange her und hin zu drehen, bis ich eben darin doch erkannte, dass diese Adelstochter, diese Göttin, willig wäre, hinabzusteigen zu mir sterblichem Lehrbuben. Freilich, so argumentierte ich zu meinen Gunsten, einem vor der Welt noch verborgenen Genie. Nach Wochen des inneren Windens und Wendens hatte ich es so weit, dass mir wirklich wähnte, diese Unerreichbare habe mir eine Einladung ausgestellt, und es läge an meiner selbst, den Mut zu finden oder nicht, sie anzunehmen. Doch wie es häufig geschieht, kaum ist in den Kulissen eines Schicksals eine neue, gewaltige Bewegung in Gang gesetzt, greift sie sogleich an vielen Stellen. Nur wenige Tage nach unserer penitenten Audienz beim Grafen und der dabei erfahrenen Epiphanie meines Herzens sollte auch meine Kunst ihr Pfingsterlebnis haben. Doch nicht etwa Meister Weitz verdankte ich's, dass mein gehörig wachsendes Verständnis, mein Vermögen des Handwerks zu seiner Applikation schließlich eine Richtung, einen Auftrag fand. Auf der Werkbank offenbarten sich mir zwar die Höhen der Verfeinerung, welche Zeitmesser jeglicher Art zu erreichen vermochten, doch zu einer Sache begegnete mir dort kein Gegenstück, nämlich zu jenem belebten Uhrenbild, welches solch einen frühen und tiefgreifenden Anteil gehabt, meine Hingabe an die Mechanik zu erwecken. Was mir hier der Gral war, das fand sich im Wien jener Tage unter den niederen Zerstreuungen und also in der Domäne unseres vergnügungshungrigen Ferdinands. Nun verlangte es Ferdinand ja üblicherweise nach der Abwechslung, nach dem neuesten Reiz. Ich weiß nicht, ob ihn in diesem Falle die Hand des Schicksals leitete oder ich ihm bei unseren Zechabenden doch ein wenig verraten hatte von meinen hochmütigen Grillen und er es mir zuliebe tat. Jedenfalls machte er eine Ausnahme, als er just zu Mittag des nämlichen Tages sprach: »Das wird dir gefallen. Lass uns morgen ins Gasthaus zum G.« und reichte mir ein Flugblatt hin. Es verkündete selbiges die Rückkehr einer Sensation, welche schon vor einigen Jahren Gespräch war der Stadt, ja des Kontinents, als auch Ferdinand, halb Kind noch, sie bereits begutachtete. Und welche offenbar dem erstweiligen Besitzer, ein Geschäftsmann, abgekauft, welcher darauf hoffte, den eingemotteten Wunderwerken noch ein wenig Leben und Verdienst abzutrotzen, indem er sie ein weiteres Mal durch die Lande zerrte, für ein nicht mehr ganz so vornehmes, nicht mehr ganz so staunendes Publikum. Was der mehr müde denn stolz wirkende Mann in seinem wohl früher geckenhaft prächtigen, nun speckig gewetzten Frack uns da dann wahrhaft im stockfleckigen Hinterzimmer des Gasthauses präsentierte, schien auch mehr vom Verfall alles Irdischen zeugen zu wollen, denn von göttlichem Schöpferfunken. Die drei so hochgerühmten Geschöpfe des Monsieur Vaucanson ächzten im Rost und boten auf ihren Podesten, selbst hinter dem schmeichelnden Schleier des staubergrauten Lichts, welches durch die halbblinden Fensterscheiben und von zwei knausrigen Talglampen kam, einen gar schäbigen Anblick. Dem Flötenspieler auf seinem künstlichen Felsen blätterte schon der bunte Lack vom hölzernen Wams, und die Falze im Karton der Arme zeigten manch Risse. Der Tambour hatte das Fell seiner Trommel blank und dünn malträtiert, und auf dem mittleren Podest ließ die Ente zu viel Messingstumpfheit durchschimmern unter der angekratzten Vergoldung ihres Gefieders. Als ich ihrer zum ersten Mal ansichtig ward, da hatten also die drei Automaten ihre Imitation des Lebendigen, der kreatürlichen Natur bereits auf eine Weise fortgesetzt und zur Vollkommenheit gebracht, welche nie beabsichtigt war, doch dafür der Wahrheit hienieden umso näher. Sie waren von ihrem Schöpfer und der kapriziösen Unstetheit jeden Ruhms verstoßen, fanden ihre Leiber der Vergänglichkeit ausgesetzt und klammerten mühevoll sich an ein schwindendes Dasein. Der Besitzer schien ausgerechnet uns zahlende Anwesende verantwortlich zu halten, für all jene, die seiner Attraktion ferngeblieben. Statt sich wenigstens glücklich zu schätzen über die bescheidenen Einnahmen, grämte er sich ob des Wissens, welch Mengen sich einst um Einlass drängten, als dieser noch ein Vielfaches an Entgelt forderte. Nun, da es wohlfeil war, selbst für Handwerksleute wie unsereins, sammelte sich kaum ein klägliches Dutzend. Weder eigene innere Überzeugung noch ein Willen mittels Vortäuschung wenigstens uns zu überzeugen, lag in den Worten, zu denen er schließlich seufzend anhob, gut nach festgesetzter Zeit alle Hoffnung auf Nachzügler dahingefahren. »Hochverehrte Herrschaften, geschätztes Publiko, ich heiße euch untertänigst an dieser Stätte willkommen, das größte Wunder unserer Zeiten zu bestaunen.« Dies alles ohne jede Ehrfurcht, Wertschätzung, Wunderglaube. Als statt Applaus ihn einzig stiere ungeduldige Blicke sowie ein halb verschluckter Rülpser eines neben mir stehenden, schmächtigen Schreibers empfingen, strich der gute Mann alles, was womöglich an weiterer, blumiger Präambel erlernt war. Ungerührt trat er neben den Flötenspieler, welcher, obgleich als ein rastender Faun auf seinem Stein niedergelassen, ihn überragte aufgrund des hüfthohen Sockels. Der Impresario betätigte an der verborgenen Seite jenes Sockels irgend geheime Hebel, und ein Geratter hob an und ein Geschnaufe, welches bald von Flötentönen überzuckert ward und durchschnitten von der Leierstimme des Besitzers. »Beachtet, werte Herrschaften, dass die Musik wahrhaft der Flöte selbst entweicht. Was euch erschallt, ist kein verstecktes Orgelwerk. Seht auf die Lippen, durch die ein wahrer Wechsel voller Lufthauch strömt, welcher in der akkuraten Weise das Mundstück streift. Und vergewissert euch, dass es fürwahr die Finger sind, welche die akkuraten Griffe tun und so die Noten wählen auf diesem, einer gewöhnlichen Flûte à travers, gänzlich gemeinen Instrumente.« Er musste dies so viele Dutzend, wenn nicht hundertfache Male beschrieben haben, dass es ihm nicht staunenswert erschien, denn einem Müller, der das Fließen eines Bachs den Mühlstein rollen lässt im Kreise. Doch hier endlich schaute ich Ferdinand mit großen Augen an, und obgleich ich ihn lächelnd fand, ob all der Schäbigkeit dieses Weltenwunders und des Staunens, welches es mir abnötigte, er hatte freilich zu viel Verstand von der mechanischen Kunst, um diesem Meisterstück nicht Respekt zu zollen. Gewiss, das Leder auf den Kuppen einiger Finger ward mit der Zeit spröde und rissig, so dass es unzureichend die Löcher dichtete und manche Note tonlos entwich oder sich zu einer falschen verkiekste. Und freilich konnte es dem Kenner nicht lange verborgen bleiben, dass all die äußere Gestalt Menschlichkeit lediglich vorschützte, der ganze Automat nicht beseelter denn einerseits jede starre Statue oder andererseits jede kastenförmige Spieluhr. Ein Wunderwerk war es der Pneumatik und der so flinken wie genauen, vor allem genau dosierten Lenkung der vielfachen Strömung und Bewegung. Der regungslose Rumpf, vollends die starren Beine, hatten an der vermeintlichen Lebendigkeit des Musizierens keinen größeren Anteil, denn dass ihre Fassade verbergen half, welch großes, wirres und völlig menschenfernes Konvolut an Rädern, Hebeln, Zügen sich darunter befinden musste. 14 Melodien umfasst das Repertoire dieses wundersamen Virtuosen, verkündete dessen Besitzer noch, eh auch nur die erste dieses Überdutzends verklungen war. Ein Griff hinter das Podest brach selbige ab. Zwei weitere Griffe ließen ein Rumpeln aus dem Inneren des Werkes erschallen. Und dann erklangen, ohne dem Publikum die Wahl zu geben, die vertrauten Töne von Blavets Liedlein über das zarte Zwitschern der Nachtigall, welches freilich man nur noch als Souvenir der längst vergangenen Saison pfiff, in welcher es einst Mode war. Immerhin summte es eine Kammerzofe zu meiner Rechten mit und schien sehr angetan von der Empfindung des Automatenvortrags. Ich freilich verstand, dass dieser ganz allein die Schuldigkeit des Walzenwerks war und Zeugnis allein der Musikalität desjenigen, der darauf die Stifte setzte. Hätte er lediglich streng nach Notenblatt Länge und Stärke der Töne platziert, es hätte der Flötist wie eine schlechte Spieluhr plump, eckig, seelenlos vor sich hingeblasen. Dass in der Tat die sanglichen Bögen voller Sinn und Rundheit erklangen, mit gefühlvollem Wechsel von drängendem Anstauen und befreiender Auflösung, dies sprach dafür, dass hier ein Musikus nach der Erfahrung eines wohlgefälligen Gehörs im wahrsten Sinne des Wortes am Werke war. Auch dieses Vortrages Schönheit fand jedoch verfrühtes Ende, indem der Impresario dem Drehen der Walze noch vor der Wiederholung des Refrains polternden Einhalt bot. Für die geringe Münze, welche an uns eingenommen war, hatten wir des Staunens genug gehabt, und bloßes musikalisches Ergötzen zu verschaffen, das war nicht sein Metier. Der schlurfende Schritt auf die rechte Seite zu dem zweiten Automaten passte so wenig wie der müde Tonfall zu den großen Worten ob der Einmaligkeit des Tambours. Ich bitte Ihre Herrschaften, mit gnädigstem Verlaub das Augenmerk zu lenken auf dies zweite, noch größere Wunder. Es rührt der provenzalische Tambour auch noch die Trommel, während er seine Pfeife spielt. Beachtet, wenn es euch beliebt, dass ebenfalls sein Atem wahrhaft das Galoubé zum Klingen bringt, ein Instrument, dessen Beherrschung noch weit heikler ist. Ich hatte keine Zweifel, dass als mechanisches, pneumatisches Problem dieser Tambour von noch größerer Meisterschaft zeugte, denn der arkadisch anmutende Hirte. Aufrecht stund er auf dem Podest in seiner provenzalischen Tracht. Die linke Hand hielt ihm das dünne Rohr der Pfeife an die Lippen, und in der Beuge dieses nämlichen Armes hing an dem Trageriemen die längliche Trommel, auf deren Fell die rechte Hand mit einem Schlägel pochte. Sobald auch dieser Automat sich in Bewegung setzte, verstand ich, mit welcher Exaktheit die Lippen unter der leeren, ihm hochmütig, fröhlich aufgepinselten Miene einen überaus starken Druck ins Mundstück zu lenken und zu modulieren hatten. Auch bemerkte ich durchaus, mit welcher feinen, wohlbesonnenen Abgestuftheit dazu die Schläge aufs Tambour erfolgten. Und doch nahm's mich nicht wunder, dass der Impresario selbiger seiner Vorstellungen noch kürzere Frist vergönnte, denn jener des Traversflötisten. Das Resultat all dieser Kunstbemühungen war nun einmal recht grell und dröhnend. Das Galoubé schrie schrill ins Ohr, und das Tambour versetzte einem gleichsam Backenstreiche drauf. Es bedurfte der Kennerschaft zu begreifen, weshalb die feinere, angenehmere Anmutung des flötenden Schäfers nicht auch unweigerlich das größere Raffinement des Handwerkes barg. Und also geht es mit jeder Kunst. Den Widerhall beim großen Publikum, Begeisterung, Akklamation, findet, was sich dem äußeren Effekt verschreibt. Alles, was seine Schönheit, seine Wunder, seine Sonderheit allein dem Eingeweihten offenbart, das darf und muss mit pflichtbewusster Anerkennung bereits zufrieden sein. Freilich also pfiff und trommelte unser Tambour für verhaltenen Applaus und zu manch Grimasse, dass es mit dem Radau auch bald genug sei. Der wahre Feind in seinem Gefecht um die Gunst jedoch war dem wackeren Tambour nicht der Flötist, welcher zuvor gar Ähnliches doch auf gefälligere Weise vollbrachte, sondern jenes kleine Federvieh, das zwischen den hölzernen Mannsfiguren auf seinem Podest in deren Mitte prangte. Es war kein Geheimnis, welcher der drei Attraktionen jedermann mit der größten Neugier entgegensah und zunehmend mit Ungeduld, nämlich der Ente, Vaucansons fraglosem Meisterwerk. Bei ihr schien selbst der lustlose Impresario sich eines letzten Restes von Stolz nicht erwehren zu können. Bei ihrer Vorführung allein schien er für manchen Augenblick selbst wie ein Lebewesen, seines Hier und Jetzt bewusst, statt ein weiterer Automat, welcher nur herunterspult, was ihm das immergleiche Räderwerk diktiert. Bisher hatte dieser Entenvogel starr verharrt, auf seinen dünnen Beinen und platten Flossenfüßen stehend, uns das Profil zugewandt, mit unbeteiligter Geduld nach links ins Leere blickend. Nun, da das pfeifende, trommelnde Dröhnen neben ihm auch im letzten niederen Winkel des Wirtshaussaales verhallt war, trat unser schäbiger Zeremonienmeister hinter die Ente und bückte sich zum verborgenen Fach an dem Podest, wo sich der Mechanismus fand, sie zum Leben zu erwecken oder zu dessen verblüffendem Anschein. Fast gleicher Zeit richtete er sich wieder auf, als die Ente sich plusternd reckte, wie um sich den Schlummer aus ihrem metallenen Gefieder zu schütteln. Wohl mit Bedacht hatte der Impresario sich jede einleitenden, den Effekt mildernden Worte aufgespart, bis wir dies Schauspiel ohne Vorbereitung miterlebten. Ganz war es, als sei ein wahrhaftiges Geschöpf erwacht. Und wo die beiden Musikanten ihre Menschenähnlichkeit fast reglos trugen und weitaus mehr der Bildhauerei verdankten, denn der Mechanik, da ließ die Ente zwar am Äußeren erkennen, dass sie nichts war denn Menschenwerk, mit ihrer güldenen Haut, ihrem offenen Leib, welcher Blick bot auf die harten, trockenen Eingeweide ohne Fleisch und Blut, jedoch war die Bewegung noch in der feinsten Kleinigkeit vom Vorbild der Natur so unmöglich zu scheiden, dass ich nicht anders vermochte, denn auch an eine innere Verwandtschaft zu glauben. Das Strecken des Halses, Schütteln des Haupts, das Schwellen der Brust und Spreizen der Schwingen, all das ging so nahtlos zusammen und ineinander über, beschrieb nicht allein in seinen Endpunkten, sondern ebenso im Wege dorthin die runden und sanften Bögen wahrer Natur, dass nur eine winzige Steifheit, ein kleines Ruckeln der Flügel die Täuschung verriet. Und dies schrieb ich dem vernachlässigten Zustand, schrieb ich einem Defekt oder getrockneter Schmierung eher zu, denn einem Mangel der ursprünglichen Konstruktion. Erst als das metallene Tier am Höhepunkt seiner aufgereckten Imposanz noch ein lautes und klares Quack entfahren und sich dann wieder in seine ruhende Positur zurücksinken ließ, erhob der Impresario das Wort.
»Hochverehrteste Herrschaften, es sei mir gestattet, zu eurer Erbauung, Ergötzung sowie Erhellung das größte mechanische Wunder unserer Zeit, die Schöpfung des Lebens aus Menschenhand getreu des vollkommenen Vorwurfs des Herrn zu präsentieren. Noch kein anderer Automat vermochte nicht allein die äußere Anmutung eines Leibs mit solcher Wahrheit nachzuvollziehen, sondern auch dessen innere Funktion. Nicht Dekaus wimmelnden Grotten, nicht Kircher mit seinen Singvögeln gelang, was der große Vaucanson hier wirkte. Ihr saht die Ente sich regen, ihr hörtet sie schnattern. Er gab uns etwas Zeit, unsere Aufmerksamkeit noch einmal auf das Tier zu richten, das wieder nahezu still verharrte und lediglich sein Köpflein von Seite zu Seite schwenkte, als suche es Futter. »Nun, hochverehrteste Herrschaften, ist es mir untertänigste Freude, euch vorzuführen, dass Vaucansons Ente wahrhaft frisst und verdaut.« Wir waren allesamt freilich durch die Anzeige der Demonstration auf just dieses Wunder vorbereitet und am meisten gespannt. Dennoch einte uns bisher wohl alle ein gewisser Unglaube. Man hatte mehr denn genügend Ankündigungen gekannt, welche, obgleich deutlich geringeren Mirakeln geltend, sich als Aufschneiderei, täuschende Übertreibung entpuppten. Es hätte gewiss niemanden überrascht, vom Zeremonienmeister nun Ausreden, Umdeutung des Versprechens aufgetischt zu bekommen, dass er stattdessen nun ohne großes Geplänkel, ohne die kleinste Einschränkung seiner kühnen Behauptung, schlicht und tatsächlich zu einem bereitstehenden, mit Futterkörnern gefüllten Schälchen griff, das zeitigte doch ein Raunen unter der bisher nur bedingt beeindruckten Menge. Sein brüsker Verzicht auf weitere Ausschmückung tat nun andere Wirkung, denn lediglich unwirsche Faulheit zu verkünden. Jedes überhöhende Wort nährte den Verdacht, es sei nötig, um andernfalls nicht vorhandenen Eindruck zu schinden. Nur das ernstlich Mirakulöse mochte ihm entraten. »Ihre Herrschaften möchten gnädigst sich überzeugen, dass es sich hier um gemeines Getreide und um nichts anderes handelt«, bat der Impresario uns, die wir in vorderster Reihe stunden, und hielt uns das Schälchen hin. Ich erlaubte mir, mit dem Finger darin herumzurühren, eine geringe Menge der Körner zu greifen, zwischen den Fingern prüfen, zu reiben und dann zurückrieseln zu lassen. Es war, so gut ich feststellen konnte, gewöhnlicher Emmer. Der Mann trat wieder zu dem Automaten und hantierte erneut bei dessen Sockel an ungesehenem Steuerwerk. Dann postierte er sich vor der Ente und hielt ihr das flache Gefäß vor den Schnabel. Es schien, als wittere, als erspähe das Tier die dargebotene Nahrung. Mir war bewusst, dass dieser Teil nichts anderes sein konnte, denn Illusion. Keine mechanische Kunst bar wirklicher Hexerei hätte derart Gesicht und Geruchssinn nachzubilden vermocht. Jede Regung der metallenen Kreatur konnte nicht anders denn vorbestimmt sein, und es verstand der Impresario lediglich, das Schälchen zum rechten Zeitpunkt an den geeigneten Ort zu reichen, um das Schauspiel vollständig und vollständig täuschend zu machen. Dennoch reckte und streckte die Ente so natürlich den Hals,
dass mir alles bessere Wissen keine Wehr bot gegen das tiefe Gefühl, hier nichts anderem ansichtig zu sein, denn wirklichem Leben. Keine Täuschung war, dass der scheinbar begierig suchende Schnabel schließlich ins Schälchen fand und dort fürwahr Getreidekörner pickte und, als diese den Mund ihr füllten, die Ente ihr Haupt weit in den Nacken legte, die Gurgel noch gerader streckte und das Futter in den Schlund hinabbeförderte. Kaum war es offenbar in ihrem Inneren angelangt, verlautete aufs neue Male ein Quack. Und allein, dass es befriedigt klang, war freilich abermals Beitrag meiner Einbildung. Da ich meine Merksamkeit den Weg der Nahrung hatte folgen lassen, bis in die entblößten Eingeweide hinein, erkannte ich den blähenden und sich zusammenziehenden Atembalg, welcher diesen Laut soeben einer Lockrufpfeife entfahren ließ. Da selbst, in diesem Automateninneren, setzte zugleich jedoch auch eine allgemeine Regung ein, setzten sich all die Räder, Hebel, Züge in Bewegung, und tief aus dem Podest war dazu noch ein Rumpeln zu vernehmen, das ahnden ließ, welch großer Teil des Mechanismus bis dato immer noch im Schlummer lag und nun erwachte. Im Leib der Ente selbst lugte aus dem vergoldeten Gerippe eine fast kugelrunde Form von niederem Metall hervor, in welche, so ich's richtig erkannte, des Schlundes Ende mündete. Bevor ich noch zum sicheren Schluss gekommen, bestätigte der Impressario mir schon die nämliche Vermutung, indem er mit einem dünnen Stab auf eben dies Gebilde deutete und sprach: »Zwar kann sie es nicht Geschöpfen Gottes gleichtun und sich wahrhaft ernähren davon, sich speisen aus diesen Säften. Jedoch gelangt das Futter nun nicht etwa in ein Mahlwerk oder dergleichen, sondern es wird, getreu des Bildes der Natur, im Bauche aufgelöst und veritabel hier«, die Zeigespitze tippte auf besagtes Behältnis, »verflüssigt, ganz als in kreatürlicher Verdauung.« Es folgte eine kurze Pause, in welcher man das gemächlich dunkel polternde Walzen zu hören vermochte aus dem Sockel und das feine klirrende Surren aus dem Entenleib, welcher nun nur leicht die angelegten Flügel gleichsam aufblähte und wieder senkte, wie in schwerem Atmen. Den nächsten Satz versetzte dann der Zeremonienmeister mit aufgetragener, vorauseilend breiter Scherzhaftigkeit, im oft und wohlgeübten und damit abgeschmackten Wechsel vom belehrenden Ton zur zwinkernden Rolle des witzelnden Kumpans. »Man könnte ohne jedes Flunkern sagen, diese Ente habe einen eisernen Magen.« Es kicherten, und sei es aus Höflichkeit, zu wenigst 3, 4 Leute aus der Menge. Ich tauschte bloß mit Ferdinand ein Augenrollen und dann ein kurzes Lachen, ob selbigens. Doch konnte uns die Pein des Schmierenhumoristischen nur kurz ablenken davon, wie sehr wir doch gebannt waren von der Automatenkunst in ihren noblen Höhen. »Ein jeder weiß«, fuhr der Impressario fort, »was sich anschließt an einen Magen. Und ihr werdet verzeihen, wenn ich von diesen Dingen spreche, welche für solch vornehme Gesellschaft wie der euren«, selbst jeglicher boshaften Ironie war sein Blick durch den Saal schon überdrüssig, »gewöhnlich nicht ziemlich sind. Doch was hier das niederste Werk vollbringt, ist eine Kostbarkeit der menschlichen Schöpfungskraft und Erfindungsgabe, wie es der Wunderkammer jedes größten Monarchen zur Zierde gereichte. Was ihr hier erblickt als Nachbildung veritablen Gedärms, ist ein Schlauch, geformt aus dem sonderbaren Gummi Arabicum, welcher seine Gestalt zu wahren vermag und dennoch bieg- und dehnsam bleibt.« In der Tat hatte ich mich bereits gefragt, aus welchem Stoff wohl gewirkt sei, was sich dort wand, wohin nun der Zeigestock deutete und was sichtlich keins der Metalle war, aber auch sonst kein mir vertrautes Material. Nun nahm der Ton des rumpelnden, surrenden Werks eine andere Färbung an. Hörbar war eine weitere Stufe des Ablaufs erreicht. Gewisse Räder kamen zum Stillstand, andere, mir schien's, lediglich wenige, sprangen an. Die Ente hob einmal Flügel und Schnabel, und der Zeremonienmeister beeilte sich, mit einem zweiten Schälchen aus weißem Porzellan an ihr hinteres Ende zu reichen.
Merkt auf, es ist bereit, der Lohn unserer höchsten Menschenkunst, mahnte er.
Und auch wenn wir alle wussten, was das Finale sei dieser Demonstration, hatte Nämlicher noch zu keinem Augenblick ein ähnlich allumfassendes Maß gebannter Aufmerksamkeit gegolten. Einige mochten kichern, andere derbe scherzen, in Erwartung des unflätigen Endresultats, keiner jedoch wollte missen, ob und wie es wahrhaft zutage trat. Der Ente entfuhr erneut ein laut vernehmliches Quack, dem meine Einbildung nun einen Ton der Erleichterung zudichtete, und dann ihrem After ein grünlicher, üppiger Klacks, welcher in das bereitgehaltene Schälchen platschte. Das Tier ließ Kopf und Flügel sinken, sank ganz wieder in seinen ruhenden, ursprünglichen Stand. Man hörte den Mechanismus sich arretieren, sah den ganzen Automaten zurück in seine Totenstarre verfallen. Der Zeremonienmeister jedoch hielt uns stolz das nunmehr gefüllte Gefäß unter Augen und Nase.
»Meine hochverehrten Herrschaften, ich bitte euch untertänigst, euch zu überzeugen, dass die Hervorbringung dieses mechanischen Tieres sich in nichts unterscheidet von jeder gemeinen Entengrütze.«
Wir folgten der Aufforderung, der eine mit mehr, der andere mit weniger Mut und eingänglicher Neugier. Ein geckenhaft gekleideter Kaufmann wich zurück und nickte das dargebotene Exempel flink weiter. Ein rundliches Fleischerweib tauchte hingegen lachend den Finger hinein, während ich meiner selbst zumindest den gründlichen Augenschein durch Schnuppern ergänzte. Doch fanden wir alle bestätigt, was der Besitzer der Automaten behauptete. So gut wir vermochten, darüber ein Urteil zu fällen, war dies der Ausscheidung eines lebendigen Tieres völlig gleich.
Hatte der Mann seine Vorführung mit indifferentem Unwillen begonnen, so beendete er sie nun doch nicht ganz ungerührt vom Gelingen des Schlussaktes und der Verblüffung, welche dieser unter uns zeitigte. Nie habe ich einen Menschen stolzer erlebt auf solch ein klein wenig Kot, und nie mit solchem Recht.